Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. Heute freue ich mich auf einen ganz neuen Gesprächspartner, nämlich Dr. Dominik Makel aus Hannover. Herr Dr. Makel ist Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie Hämostasiologie und wir werden heute gemeinsam in das spannende Feld der Hämoglobinopathien eintauchen. Allein das Wort auszusprechen ist so schwierig, dass es aus meiner Sicht ein sehr gutes und geeignetes Thema für Gyn ganz einfach ist. Wir klären also heute die Abgrenzung zwischen Hämoglobinopathien und Anämien, auch noch so ein Fachbegriff. Und gehen ganz speziell darauf ein, warum diese Abgrenzung für alle Betroffenen, aber insbesondere für Frauen mit Kinderwunsch und schwangere Frauen so wichtig ist. Ich freue mich sehr, Sie heute als Experten an Bord zu haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Makel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Genau, nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Dominik Makel. Ich bin im Gerinnungsteam und Laborteam der Amedes in Hannover. Ich war lange an der MAH in der Hämatologie tätig und später auch als Oberarzt in der Onkologie. Ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt hier nochmal über Anämie und Hämoglobinopathie sprechen, weil die Differenzierung wichtig ist und das eigentlich auch ein häufiges Thema, zumindest die Blutarmut in der Praxis ist, was da täglich vorkommt.
Das finde ich auch, dass das ein wichtiges Thema ist und deswegen starten wir jetzt auch direkt und zwar wie so oft mit einer Begriffserklärung. Was ist eigentlich eine Anämie und was ist eine Hämoglobinopathie? Und vor allem, wie unterscheiden sich die beiden voneinander?
Genau, einmal zur Herleitung des Begriffs. Also die Anämie, das Wort kommt von dem altgriechischen Wort Häma, Blut, und Anämie ist dann einfach die Ableitung davon, Blutarmut. Eine Anämie ist eigentlich eine Mangelerkrankung, meist durch Eisenmangel, und dabei ist die Anzahl der roten Blutkörperchen vermindert oder der Hämoglobingehalt im Blut liegt unter dem Normalwert, der bei Frauen unter 12 Gramm liegen würde dann oder bei Männern unter 13 Gramm pro Deziliter Hämoglobin im Blut. Man kann das auch unterschiedlich kategorisieren, nämlich entweder nach der Größe der roten Blutkörperchen, der Ursache der Anämie, halt zum Beispiel Eisenmangel, Umsatz der Blutkörperchen, ob sozusagen die Reproduktion vernünftig ist oder ob sie akut oder chronisch aufgetreten ist.
Okay, verstanden. Und eine Hämoglobinopathie im Gegensatz dazu ist was?
Eine Hämoglobinopathie ist eigentlich im Gegensatz zu der Anämie, die erworben ist, etwas Angeborenes. Also es ist eine Erbkrankheit und dabei ist die Bildung, Struktur und Funktion des Hämoglobins gestört. Die bekanntesten Formen sind die Thalassämie und die Sichelzellenkrankheit. Und diese Erkrankungen kommen eigentlich häufig in Gebieten mit endemischer, also dauerhaft bestehender Malaria vor. Und die Patienten, die dann diese veränderten Hämoglobinmoleküle haben, haben einfach einen gewissen Schutz vor dieser Erkrankung, da der Erreger sich nicht so gut im Blut fortpflanzen kann.
Okay, dann haben wir das jetzt schon mal ganz gut auseinandergedröselt. Hauptunterschied also erworben bzw. angeboren. Was macht denn eine Anämie mit dem Körper? Also was passiert im Körper, wenn ich eine Anämie habe?
Also die roten Blutkörperchen liegen ja vermindert vor bei einer Anämie und das sind die Hauptmoleküle für den Sauerstofftransport im Körper. Und wenn der sozusagen vermindert ist, dann kommt es zum Sauerstoffmangel in den Organen. Und das hat zur Folge, dass wir müde sind, uns schwach fühlen. Aufgrund des verminderten roten Blutfarbstoffs haben wir auch eine Blässe. Aufgrund der verminderten Sauerstoffversorgung des Gehirns kann es zu Kopfschmerzen kommen, zu Kurzatmigkeit, zu Schwindel, Herzrasen. Und aufgrund der Ursache der Anämie, meinetwegen ein Eisenmangel, kann es auch weitere Symptome geben, wie Haarausfall, brüchige Nägel, sogenannte Mundwinkelragaden, Einrisse der Mundwinkel, weil sozusagen auch die Wundheilung etwas gestört ist, wenn Eisenmangel vorliegt.
Das hört sich alles schon mal nicht so gut an. Und was macht eine Hämoglobinopathie?
Das Erscheinungsbild von Hämoglobinopathien ist sehr variabel. Es gibt bei manchen Patienten gar keine Symptome. Das heißt, es ist einfach nur eine Trägerschaft von dieser genetischen Information. Es können aber auch schwere Symptome auftreten, wie Blutgerinnsel, Knochenschmerzen aufgrund von Knocheninfarkten, Durchblutungsstörungen, Thrombosen. Das hat am Ende damit zu tun, dass sich die roten Blutkörperchen bei manchen Hämoglobinopathien nicht so gut an die Gefäße anpassen können und dann da sozusagen Durchblutungsstörungen entstehen. Und diese gestörten Hämoglobinmoleküle werden vom Körper auch erkannt als gestört und werden dann auch schneller abgebaut, sodass es auch zu einer Zerstörung von roten Blutkörperchen kommt, was dann eine Gelbsucht zur Folge hat. Im Verlauf können auch Wachstumsstörungen auftreten, Knochenfehlbildungen und auch gehäufte Infekte, weil die Milzfunktion gestört sein kann.
Okay, das hört sich auch alles gar nicht gut an. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Hämoglobinopathien sind nicht grundsätzlich schwerwiegender als Anämien. Also da gibt's, Sie sagten ja am Anfang, sehr variabel, von nichts bis eben sehr schwer. Also sie hören sich irgendwie schlimmer an, aber sie sind nicht unbedingt schlimmer.
Genau. Also eine milde Beta-Thalassämie, da muss der Patient nicht zwingend Symptome haben. Da ist wahrscheinlich eine schwere Eisenmangelanämie oder eine manifeste Eisenmangelanämie belastender für die Patienten.
Welche Hämoglobinopathien sind dann am häufigsten?
Genau, also das häufigste sind die Thalassämien und hier in Europa bei uns die Beta-Thalassämie sicherlich, gefolgt von HB-Anomalien wie der Sichelzellkrankheit. Und zur Einteilung des Vorkommens, grob kann man sagen, in Europa, Südeuropa, Italien, Griechenland, Türkei findet sich am häufigsten die Beta-Thalassämie. Und durch die Zuwanderung, durch Mischung, Globalisierung sind ja auch die Bevölkerungsstrukturen verändert, sodass sich das häufiger auch bei uns sozusagen jetzt findet. Ne? Alpha-Thalassämien sind in Deutschland seltener, die findet man eher in Asien. Und die Sichelzellenkrankheit ist klassischerweise in Afrika, Türkei und auch Asien zu finden. Dann in Abhängigkeit auch davon, wo es Malaria häufiger endemisch sozusagen, also dauerhaft vorkommt.
Also generell werden Hämoglobinopathien dann in Deutschland aber auch häufiger, eben durch Globalisierung, durch Zuwanderung und so weiter. Gibt es da aktuelle Zahlen dazu?
Es gibt größere Analysen, die sind schon ein bisschen älter. Da hat man angenommen, dass etwa 5% der deutschen Bevölkerung Träger von einer Hämoglobinopathie sind. Das ist aber schon ein bisschen länger her, sodass ich davon ausgehen würde, dass die Zahl deutlich höher liegen muss. Und da es ja milde Formen gibt, gehe ich davon aus, dass die Zahl auch dadurch bedingt höher ist, dass die Leute nicht unbedingt Beschwerden haben müssen und damit gar nicht diagnostiziert sind.
Also unerkannt bleiben. Warum ist es denn überhaupt wichtig, zwischen Anämien und Hämoglobinopathien zu unterscheiden?
Erstmal sind halt viele Hämoglobin unerkannt, sodass man da eventuell Erkrankungen vorliegen hat, von denen man noch nichts weiß. Und das Problem ist aber, dass Anämien und Hämoglobinopathien auf den ersten Blick unter Umständen sehr ähnlich aussehen, insbesondere auch einen Eisenmangel, sage ich mal, vortäuschen können. Und da ist es halt wichtig zu differenzieren, wenn man jetzt, sage ich mal, das Häufigste ist schon der Eisenmangel, davon ausgeht, dass jetzt hier ein Eisenmangel vorliegt und nicht weitere Untersuchungen macht, ob es wirklich ein Eisenmangel ist, sondern nur aufgrund des Blutbilds davon ausgeht, kann es halt sein, dass man eine Eisentherapie empfiehlt, obwohl die Veränderungen im Blut eigentlich auf eine Hämoglobinopathie zurückführen sind, ne? Und gerade in der Schwangerschaft, bei Kinderwunsch, ist es natürlich wichtig zu wissen, dass man nicht irgendwem Eisen gibt, der das gar nicht braucht. Und natürlich auch für die Nachkommen ist das ja von Relevanz, da es sich ja bei den Hämoglobinopathien um eine angeborene, also um eine genetische Erkrankung handelt, die man weitergeben kann. Also wäre es auch wichtig zu wissen, um die Risikoabschätzung für Nachkommen vornehmen zu können, ob eine Hämoglobinopathie vorliegt oder nicht.
Sollte ich dann meinen Frauenarzt auf jeden Fall bitten, zu prüfen, ob meine Anämie auch tatsächlich nur eine Anämie ist und keine Hämoglobinopathie, wenn ich schwanger bin? Also ist das immer sinnvoll, das zu prüfen?
Ja, die meisten Anämien sind auch gerade in der Schwangerschaft durch den Eisenmangel oder Substratmangel wie Folsäure, Vitamin B12 sind dadurch bedingt. Aber beim verminderten MCV-Wert sollte man auch an eine Hämoglobinopathie denken, insbesondere wenn ein Eisenmangel ausgeschlossen ist. Dazu kommt natürlich Familienanamnese, Herkunft der Patientin, Patienten und die entsprechenden Beschwerden. Eine erste Einschätzung kann man über den sogenannten Mensa-Index auch schon machen. Da wird einfach ein Rechenwert aus dem Blutbild genommen. Ein zusätzlicher Eisenmangel kann auch eine Hämoglobinopathie verschleiern, sodass es dann auch Sinn macht, tatsächlich nach der Eisengabe, wenn man den nachgewiesen hat, nochmal zu gucken, wenn sich die Blutbildveränderungen nicht geben, liegt vielleicht eine Hämoglobinopathie vor.
Sie hatten ja eben angefangen mit dem MCV-Wert, den hatten Sie angesprochen. Was ist der?
Also der MCV-Wert steht für mittleres korpuskuläres Volumen der roten Blutkörperchen, also der Erythrozyten-Einzelvolumen-Wert ist damit gemeint. Und der ist häufig bei Hämoglobinopathien vermindert. Der ist dann unter 80 Femtoliter. Und das sagt dann aus, dass die roten Blutkörperchen verkleinert sind. Und dann macht es Sinn, an einen Eisenmangel zu denken, aber auch, wenn der ausgeschlossen ist und entsprechende Werte vorliegen, auch eine Hämoglobinopathie abzuklären.
Gibt es da noch weitere Indikationen, außer denen, die Sie jetzt schon genannt haben?
Also insbesondere, wenn eine Hämolyse vorliegt, eine chronische Hämolyse, also eine Auflösung von roten Blutkörperchen, hatte ich ja eingangs schon genannt, und entsprechende Familienanamnese oder Befunde im Blut, sollte auch weiter an eine Hämoglobinopathie gedacht werden. Gefäßverschlüsse, die insbesondere bei jungen Leuten auftreten und nicht geklärt werden in ihrer Ätiologie, da sollte auch an eine Hämoglobinopathie gedacht werden. Patientinnen mit rezidivierenden, also wiederkehrenden Schmerzkrisen, insbesondere Knochenschmerzen, sollten auf eine Hämoglobinopathie hin abgeklärt werden. Genauso, wenn schwere Infektionen auftreten, die sozusagen ungeklärt sind. Aufgrund der verschlechterten Milzfunktionen kann das hierbei gehäuft auftreten. Häufige Fehlgeburten bei Patienten mit entsprechender Familienanamnese, Herkunft, sollten auch an eine Hämoglobinopathie denken lassen. Und natürlich die Familienanamnese, wenn da Hämoglobinopathien sozusagen bekannt sind, Kinderwunsch besteht, dann würde ich das mit den entsprechenden Mitteln abklären, um ein Risiko für die Nachkommen sozusagen abschätzen zu können bzw. auszuschließen.
Genau, weil sich eine Hämoglobinopathie natürlich auch aufs Kind übertragen kann als Erbkrankheit. Sollte ich dann vielleicht besser sogar bevor ich schwanger werde prüfen lassen, ob ich eine Hämoglobinopathie habe?
Auf jeden Fall. Also insbesondere, wenn Hämoglobinopathien in der Familie bekannt sind, dann sollte bei entsprechendem Verdacht auf eine Hämoglobinopathie untersucht werden. Eine genetische Beratung ist auch wichtig, auch zusammen mit dem Partner, um einfach das Risiko für die Nachkommen abschätzen zu können, ne? Und da die entsprechenden Entscheidungen treffen zu können. Es gibt halt keine ganz klaren Empfehlungen zu Patientinnen, Patienten mit Kinderwunsch und sozusagen der zugehörigen Behandlung bei Vorliegen einer Hämoglobinopathie. Das muss man dann individuell, interdisziplinär klären.
Und okay, ich entscheide mich also dann vielleicht für eine Schwangerschaft. Welchen Einfluss kann dann diese Hämoglobinopathie auf den Verlauf meiner Schwangerschaft haben? Muss ich mir da Sorgen machen?
Bei milden Formen ist generell nichts zu erwarten. Da ist auch die Fehlgeburtenrate nicht erhöht. Bei zusätzlichem Eisenmangel kann es schon dazu kommen, dass es eine deutliche Anämie sich ergibt mit den entsprechenden Symptomen. Dann ist natürlich die Eisensubstitution steht an erster Stelle. Das muss man dann halt wissen, dass es sozusagen dann zusätzlich noch zu einer schwereren Anämie kommen kann. Wenn das aber vorher abgeklärt ist, ist das eigentlich kein Problem. Bei schweren Formen der Hämoglobinopathien sind schon mehr Komplikationen in der Schwangerschaft beschrieben. Das ist aber sehr individuell und abhängig von der speziellen vorliegenden Hämoglobinopathie und vielleicht begleitend auch noch Erkrankungen, die dann noch vorliegen. Bei einer Sichelzellerkrankung zum Beispiel gibt es ein erhöhtes Risiko für Präeklampsie in der Schwangerschaft, also für eine Schwangerschaftsvergiftung. Da würde man dann auch prophylaktisch schon in der Schwangerschaft behandeln. Bei ganz schweren Formen, die schon chronische Organschäden aufgrund der Hämoglobinopathie davongetragen haben, würde man unter Umständen auch zum Schutz der Mutter von einer Schwangerschaft abraten.
Sie sagten eben schon, in der Schwangerschaft behandeln. Was kann denn mein Arzt, meine Ärztin tun, wenn während der Schwangerschaft eine Hämoglobinopathie festgestellt wird?
Genau, erstmal zur Entwarnung. Also ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass eine schwere Hämoglobinopathie in der Schwangerschaft erst festgestellt wird, weil die schweren Formen fallen im Kindesalter auf. Was noch passieren kann, dass man eine milde Form hat, die dann erst in der Schwangerschaft auffällt, weil das Blutbild dann entsprechend aussieht, ein Eisenmangel ausgeschlossen ist und dann die weitere Abklärung kommt. Es macht Sinn, sowas abklären zu lassen. Einmal auch natürlich um das Risiko abschätzen zu können für die Nachkommen. Gegebenenfalls ergeben sich doch noch Empfehlungen hinsichtlich einer Prophylaxe, sei es jetzt gerinnungsmedizinisch oder anderweitig, eventuell eine endokrinologische Mitbetreuung, sodass, wenn eine Hämoglobinopathie in der Schwangerschaft diagnostiziert, also festgestellt wird, das auf jeden Fall besser ist als nicht. Und es ist keine schwere Form zu erwarten, sodass man da keine Angst vorhaben muss.
Also ein bisschen was kann man tun. Ist eine Hämoglobinopathie denn auch ursächlich behandelbar oder tatsächlich nur die Symptome?
Also ursächlich ist es eigentlich nicht behandelbar. Die Behandlung ist eigentlich symptomatisch, also Bluttransfusionen, Medikamente werden gegeben. Es gibt genetische Therapieansätze in der Forschung, das ist aber noch nicht in der Standardtherapie angekommen. Im Kindesalter kann bei schweren Formen der Hämoglobinopathie eine Stammzelltransplantation eine Option sein. Die Patienten, Patientinnen gelten dann als geheilt, aber ist sozusagen keine ursächliche Therapie, da ja nur sozusagen die Blutbildung ersetzt wurde. Eine wirkliche Heilung wäre eigentlich nur durch eine Gentherapie zu erzielen.
Okay, kommt eine ganze Menge zusammen. Ganz zum Schluss, was raten Sie denn Frauen, die Sorge haben, eine Hämoglobinopathie zu haben? Egal, ob sie jetzt einen Kinderwunsch haben oder nicht, schwanger sind oder nicht. Was raten Sie diesen Frauen?
Also ganz generell gesagt mal, die Familienanamnese und das Blutbild bestimmen wahrscheinlich am besten die Wahrscheinlichkeit, ob sowas vorliegt. Also macht der Besuch beim Frauenarzt sozusagen einfach schlauer oder beim Hausarzt, wenn das Blutbild entsprechend normal aussieht und in der Familie da keine Hämoglobinopathien oder sowas bekannt sind, dann ist das sehr unwahrscheinlich. Und andersrum, man kann es mit einer einfachen Bestimmung des Blutbildes und mit einer Anamnese der Herkunft gut eingrenzen, ob man sowas abklären sollte oder ob die Wahrscheinlichkeit nicht vorliegt, dass sowas auftritt. Nochmal generell, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man eine schwere Form der Hämoglobinopathie in sich trägt, ohne nicht im Kindesalter schon über Beschwerden aufgefallen zu sein. Sodass es sich, wenn man die Sorge hat, dass sowas vorliegt, eigentlich nur um milde Formen handeln kann.
Ganz vielen Dank, lieber Herr Dr. Makel, für diese super erklärte Aufdröselung von Anämien und Hämoglobinopathien. Ich hoffe, dass wir auch hier wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und Patientinnen dafür sensibilisieren konnten, wann es Sinn macht, mal nachzufragen, ob hinter einer Anämie eben auch eine Hämoglobinopathie stecken könnte. Ganz lieben Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat viel Spaß gemacht.